ob ich so cool gewesen wäre. Ne? Ich nur dran, da heute Morgen zum Beispiel, ja, kam ja so ein rauschender Regen. Denkst du auch, wie gut, dass ich gerade nicht draußen bin, geschweige denn irgendwo im Garten unterwegs. Und hier ist ein Tornado. Ne? Aber es ist das, es sind Situationen, in die Gott uns hineinbringen kann und hineinführen kann. Ähnlich wie auch auf dem nächsten Bild, eins zu weit. Na, wo ist es? Ist hier gar nicht drin? Ach so, es ist nur in meinem drin. Dass wir einfach auch ja, in eine Situation kommen, dass wir sagen können, wir werden die Riesen fressen wie Brot. Wer weiß, wo das vorkommt? Wir werden die Riesen fressen wie Brot. Das ist also Luther-Übersetzung. Das war damals also der Josua, enger Mitarbeiter und Nachfolger von dem Moses. Und es war, da ist es genau. Wir werden die Riesen fressen wie Brot. Folgende Situation: Das Volk Israel war aus Ägypten befreit worden, mächtigerweise. Ist also ein Riesenereignis in der Bibel. Und es nimmt einige Bücher und Kapitel ein, also auch ein Buch Mose, wo wir davon lesen, dass das Volk Israel aus Sklaverei, aus Gefangenschaft herauskam, in die Freiheit geführt wurde, weil Gott einen Plan mit diesem Volk hatte. Gott hat gesagt, ich möchte euch ein eigenes Land geben. Ich will euch zu einer großen Nation machen. Ich möchte euch, ich habe ein Land für euch, wo ihr in Sicherheit seid, wo Milch und Honig fließen, also es heißt, wo ihr versorgt seid, wo ihr keinen Mangel habt, ja, und wo ihr wirklich auch von euren Feinden nicht überwältigt werden könnt, weil ich euch helfe und wo ihr euch ausbreiten könnt. Ich habe viel Gutes für euch, was ich euch zugedacht habe. Und da kann man sich vorstellen, ist dieses Volk Israel 400 Jahre in Gefangenschaft, in Sklaverei dort in Ägypten. Es war nichts mehr von dem zu sehen oder zu erahnen, zu spüren, was Gott diesem Volk zugedacht hat. Wie wird es weitergehen? Aber Gott hat seinen Plan gesetzt und Gott hat gesagt, ich erfülle meinen Plan. Ich arbeite daran. Wenn ihr mir treu seid, werde ich Einzelne, die an mich glauben, die mir folgen, werde ich berufen und werde ich beauftragen, euch aus dieser Gefangenschaft, aus dieser negativen, dieser aussichtslosen Situation befreien, hinein in den Bereich, den ich für euch habe. Wo es euch gut geht, wo Heilung ist, wo Hilfe ist, ja. Und wo auch viele Herausforderungen sind, aber ihr diese Herausforderungen auch bewältigen werdet und ein gutes Leben führen wird. Gottes Absichten mit seinem Volk sind gute Gedanken, sind gute Absichten. Ist Sicherheit, ist Versorgung, ist Freude, ist Frieden. Auch wenn drumherum die Situation ganz anders ist und der Sturm tobt oder wie bei dem Rasenmähermann der Tornado im Hintergrund droht, werdet ihr in Sicherheit sein. Und wir müssen uns fragen, warum hat Gott uns dieses Ereignis, dieses wichtige Ereignis für das Volk Israel so stark umschrieben und erläutert und von allen Seiten beleuchtet in seinem Wort mitgegeben? Und ich finde es einfach immer wieder stark und beeindruckend, wenn ich in das Alte Testament hineingehe und lese, hineingehe hört sich gut an, aber regelrecht so hineingehe, wie in einer Zeitmaschine mich zurückbeamen lasse in diese Zeit damals und dann mir das angucke und etwas für mein Leben heute als Christ, als Gläubiger, als Nachfolger Jesu Christi im Jahr 2017 lernen kann. Und jemand sagte mal so, und das hat sich bei mir auch so verhaftet, das Alte Testament ist das Bilderbuch zum Neuen Testament, zu den Wahrheiten des Neuen Testamentes. Manchmal haben wir Probleme, wenn wir Dinge im Neuen Testament lesen, zu sagen, okay, was hat das jetzt mit meinem Alltag, was hat das hier mit meiner Situation zu tun? Und wenn wir dann ins Alte Testament hineinschauen, sehen wir das sehr illustrativ. Ich habe letztens so die alte Bibel wiedergefunden, in der ich so als kleiner Stepp, kaum dass ich lesen konnte, mich einer daran angeleitet hat, gelesen habe und so die ersten Berührungspunkte mit der Bibel hatte. Es war für mich ein großes Ereignis, könnt ihr euch vorstellen, ja, als ich diese Bibel wieder in altdeutscher Schrift noch, habe ich nicht mal mehr in der Schule gelernt, als ich die wieder in Händen hielt und sagte, ey, guck mal, das war die Bibel, das waren die Anfänge deines Glaubens. Du bist in keinem christlichen Elternhaus aufgewachsen. Gott hat dich direkt angesprochen durch dieses Wort. Das waren deine ersten Schritte. Und ich werde nie vergessen, Bei uns in Bremen heißt das ja biblischer Geschichtsunterricht, nicht Religionsunterricht oder so, wie ich da im Unterricht saß, auch in den ersten Schuljahren, und wir dann auch solche Bilderbibeln hatten. Viele haben gesagt, oh, ist das öde, ist das langweilig, was für ein langweiliges Fach. Ja? Wir können ja froh sein, wenn heute in dem Fach überhaupt noch aus der Bibel gelehrt wird, es weitergegeben wird. Ne? Aber ich war berührt davon und ich fand das toll mit diesen Bildern. Und so denke ich, oder wir alle kennen das auch, die wir Kinder haben, ja, wenn man unseren kleineren Kindern aus der Kinderbibel vorgelesen hat, dann hat man selber erstmal drin geblättert, fand das irre spannend, diese Bilder, diese Illustrationen. Wie war das eigentlich damals, als das Volk Israel da durch das Rote Meer zog oder als David da mit dem Stein den dicken Goliath da umgehauen hat, der viel größer war als er, dann kann man das sich gleich viel besser vorstellen, auch als Erwachsener natürlich. Wir brauchen da auch Bilder und Illustrationen. Und darum ist das Alte Testament so wertvoll. Ich will da immer wieder so ein Plädoyer für halten. Viele denken, Altes Testament, oh Hilfe, da kämpfe ich mich durch Geschlechtsregister und durch irgendwelche langweiligen Passagen und irgendwelchen Gesetzesordnungen. Aber wenn ich dann mal so in die Situation hineingucke, wo Gott mit Frauen und Männern einfach Geschichte geschrieben hat und wie er sich da offenbart hat und verherrlicht hat. Allein diese Situation, als eben Mose mit dem Volk Israel da rausgeführt wurde aus Israel, dann sind sie durchs Rote Meer gezogen, das Rote Meer wurde geteilt und dann ging es eben weiter. Irre spannend. Vielleicht hast du mal Möglichkeit, gerade jetzt so in dieser Ferienurlaubszeit, ein bisschen mehr Zeit mal als so im Alltag, einfach mal wieder so einige Passagen, ein ganzes Buch in der Bibel durchzulesen. Und ich möchte euch heute eben einiges mitteilen aus diesem vierten Buch Mose. Ich weiß nicht, wer da überhaupt mal so reinschaut. Für mich war es auch lange her, dass ich, muss ich sagen, dass ich da mal reingeguckt habe. Und letztes habe ich einfach mal wieder so drin gelesen und es hat mich total angesprochen. Und es sind viele gute Wahrheiten. Wie gesagt, Wahrheiten, Illustrationen, die ich sehr gut in mein heutiges Glaubensleben übertragen kann und wo ich einfach auch die Wahrheiten des Neuen Testamentes, was Jesus, was der Heilige Geist mir lehrt im Neuen Testament, was ich viel besser verstehen kann. Und so finde ich hier das sehr illustrativ mit dem Volk Israel, was es eben erlebte, als Gott es aus Ägypten herausholte. Als erstes können wir uns hier auch mal fragen, was bedeutet das eigentlich? Für mich in der Übertragung, warum gibt Gott mir dieses Wort, durch den Heiligen Geist, will es lebendig machen, meine jetzige Lebenssituation und mein Leben. Was es damals mit dem Volk Israel und dem Auszug aus Ägypten auf sich hatte. Und ich denke, das erste Bild, das uns ganz klar vor Augen steht, ist natürlich, wenn ich an Jesus Christus zum Glauben komme. Wenn ich aus einem Leben der Unfreude vielleicht sogar knüppeltief versackt in Depressionen oder in Abhängigkeiten und Süchten stecke und Gott mich aus solch einem Leben herausholt. Man ist immer wieder sehr bestürzt. Ne? Letzte Woche lesen wir wieder, wie ein sehr populärer Musiker, Sänger sich das Leben genommen hat. An den Geburtstag eines Freundes, eines anderen berühmten Musikers, der sich vor einigen Wochen das Leben genommen hat, und genau an dessen Geburtstag hat er sich das Leben genommen. Und man fragt sich, was ist da los? Dieser Mensch, der muss doch alles haben. Ruhm, Geld, lebt seine Begabung aus. Der muss doch alles haben. Neues Album rausgebracht. Ja, jetzt starten wir richtig durch, gehen auf Tournee. Und der Mann geht hin und erhängt sich. Und es zeigt uns, dass ein Leben ohne Gott, ohne Jesus Christus, irgendwie doch immer wieder leer ist, oder? Also die Gesellschaft um uns herum, die sich manchmal auch über unseren Glauben lustig macht, versucht uns immer wieder etwas anderes vorzumalen, vorzugaukeln. Dass wir denken, Mensch, guck mal, ne? Irgendwie ist das doch da alles besser. War beim Volk Israel ja auch so. Einige haben gesagt, als sie aus Ägypten raus waren, wären wir bloß wieder in Ägypten. Da war irgendwie alles besser. Jetzt latschen wir hier durch die Wüste, essen dieses komische Manna, dieses süße Zeug, was da vom Himmel kommt. Ich hätte ja gerne mal was anderes auf der Speisekarte heute, ja? Vielleicht mal so ein paar Lammkoteletts oder irgendwas. Also ist ja richtig öde. Also in Ägypten hatten wir noch was anderes zu beißen. Da waren wir zwar in Gefangenschaft, wir waren nicht frei, wir waren nicht an dem Ziel, das Gott für uns hat, aber es ging uns irgendwie besser. Und so ist es in der Gesellschaft manchmal auch. Aber wenn man dann hinter die Fassaden guckt und oft genug entpuppt sich das dann eben auch so, sieht man, was ist da an Frustration, an Leere, an schönen Bildern, die äußerlich schimmern und toll aussehen, aber dahinter ist einfach ein verzweifeltes Leben, eine verzweifelte Existenz. Und so ist dieses Bild, der Auszug aus Ägypten, eben auch dieser Fakt, dieses Ereignis, wo Gott uns aus einem Leben ohne Jesus Christus, ohne Gott herausführt. Als ich damals als junger Mensch ebenso auf dem Weg war nach Gott, da war es ja gerade so, ich weiß, es gab sogar auch diese Zeiten als Jugendlicher, wo ich so viel Knatsch und Soft zu Hause hatte und keinen Bock mehr hatte auf mein Leben und auf die Schule und wollte einfach auch nicht mehr. Und das hat meine Suche nach Gott noch immer mehr verstärkt. Und immer, wenn ich gebetet habe, meistens waren es ja dann auch Notsituationen, Krisensituationen, dann ist was Positives passiert. Und irgendwann wusste ich, so als jugendlicher, junger Mensch, das ist kein Zufall. Das ist kein Zufall, sondern da muss es wirklich einen lebendigen Gott geben, so wie du das da in der Bibel gelesen hast, der dich hört und der reagiert. Und dann kam ich eben da in eine Gemeinde, lebendige Gemeinde wie diese, und hörte von Jesus Christus, sich lohnt, sein Leben Jesus Christus anzuvertrauen. Und das habe ich dann getan, der Kreis hat sich für mich geschlossen. Und ich muss sagen, okay, seitdem gab es auch viele, viele Herausforderungen, durch die ich durchgegangen bin. Aber ich bin durch diese Herausforderungen auch durchgekommen. Und ich möchte überhaupt nicht mehr tauschen mit diesem Leben ohne Jesus, ohne Gott. Ich will nicht nach Ägypten zurück. Aber ich frage mich manchmal auch, in so Wüstenzeiten, wenn ich da durch die Wüste laufe, wie geht es jetzt eigentlich weiter oder komme ich aus dieser Wüste auch wieder raus? Wir können aber auch dieses Ereignis, als das Volk Israel aus Ägypten, aus der Sklaverei, aus der Gefangenschaft herauskam, auch natürlich auf andere Bereiche beziehen. Man könnte es zum Beispiel auch auf eine Abhängigkeit, eine Sucht beziehen, aus der wir herauskommen. Eine Sucht, wo ein Mensch absolut abhängig ist vom Alkohol, von Drogen, von anderen Dingen. Ja. Ein Mann aus unserer Gemeinde erzählt immer wieder aus seiner Jugend, wie er aus einer Spielsucht herauskam und da Jesus erlebt hat. Und da genauso gefangen war. Und wir sehen, Jesus, er will uns da rausholen, er führt uns raus. Aber das ist nur der Beginn. Es ist der erste Schritt, es ist der Startschuss, wo Jesus sagt, ich hole dich aus dieser Sklaverei, aus dieser Gefangenschaft raus. Wenn wir nämlich hineinschauen in die Ereignisse um Mose und das Volk Israel, sehen wir, dass sie in lange Zeit dort durch die Wüste laufen mussten, immer wieder auf Wunder angewiesen waren und sich auch irgendwann fragt, und wir können auch gut urteilen, wenn wir darüber lesen, über die Israeliten, wie sie sich immer wieder über Gott aufregten und über Mose und wie sie rebellierten und wie sie klagten und sagen, vielleicht hätten wir eh nicht reagiert. Wir hätten gesagt, kommen wir überhaupt in das gelobte Land an? Kommen wir in das Land Kanaan? Kommen wir in dieses Land an, wo angeblich Milch und Honig fließen? Wie ist das eigentlich? Und so lässt sich dieses Bild, dieses wunderbare Bild des Auszugs aus Ägypten und Zugs durch die Wüste, auch eben auf viele einzelne Lebenssituationen übertragen, in denen wir als Gläubige so stehen. Es ist die Situation, dass du sagst, ja, Jesus hat mich errettet, er hat mich erlöst. Aber dann kam ein Einschnitt, ein Einbruch in mein Leben, eine schwere Krankheitskrise und ich frage mich, warum, wenn ich doch Gott dienen will, und wenn ich an Jesus glaube und wenn ich in einer Gemeinde bin, wo ich doch von so vielen Wundern erlebt habe, ich hier durch diese verzweifelte Krankheitssituation gehen muss. Und ich bete und ringe und es wird und wird nicht besser. Oder partnerschaftliche Krisen. Oder eine Situation, wo ich sage, ja, es läuft schon vieles gut und ich bin happy und ich freue mich daran, dass Jesus mich erlöst hat und errettet hat und dass ich in diese lebendige, schöne Gemeinde gekommen bin. Aber ich weiß gar nicht, was soll ich hier? Wo ist mein Platz? Was hat Gott mit mir vor? Was ist mit meinen Begabungen? Ich sehe wieder Menschen wunderbar etwas erzählen und lehren oder singen oder ein Instrument spielen oder jemand anders eben dabei ist, ein soziales Projekt aufzubauen und sich da ausleben kann mit seinen Begabungen, seinen Fähigkeiten, seiner Berufung. Oder jemand anders sagt, ja, für mich ist es das, einfach in diese Stadt irgendwo hinauszugehen, den Menschen von Jesus zu erzählen oder im Bereich der Kinder, der Jugend. Aber was ist mit mir? Was ist mit mir? Irgendwie trete ich da auf der Stelle und komme nicht richtig voran. Und manchmal fühle ich mich auch so, als ob ich durch die Wüste wandere und durch die Wüste wandere und denke, ich komme gar nicht an. Ich habe eine Ahnung davon. Ich habe irgendwo ein Bild, eine Schau davon. Und Gott hat manches Mal zu mir gesprochen, auch durch andere, was er mit meinem Leben vorhat. Aber ich habe das Gefühl, ich komme da nicht an. Ich sehe es nicht verwirklicht. Was ist damit? Und es kommt ein ganz entscheidender Punkt, als Gott dabei ist, dieses Volk Israel endlich ans Ziel zu bringen. Zu sagen, okay Leute, die Zeit, das Manna zu mampfen und dort durch die Wüste zu latschen und durch ein Wunder darauf angewiesen zu sein, überhaupt an Wasser zu kommen, die Zeiten sind vorbei. Ihr sollt wirklich in euren Zielort ankommen, ihr sollt euer Ziel erreichen. Und er sagt, nehmt 12 bewährte Männer aus jedem Stamm der 12 Stämme Israels einen und diese 12 Männer sollen in dieses Land hineingehen, sie sollen es auskundschaften. Was ist da genau los? Und wenn ihr dort wirklich etwas von dem findet, was da an Reichtümern ist, an dem, was da wirklich an Milch und Honig fließt, aber auch was da an Völkern alles ist und Leute, die uns vielleicht auch feindlich gesinnt sind, kundschaftet dieses Land aus. Und sie ziehen los, Josua und Kaleb sind dabei, auch zwei sehr bekannte Persönlichkeiten aus dem Alten Testament. Josua, der von Mose gecoacht wurde, von Mose angeleitet wurde und ausgebildet wurde und dann ja auch sein Nachfolger wurde und eben auch Kaleb. Und diese 12, sie kriegen gar nicht mehr ihre Augen zu, als sie durch dieses Land gehen und wirklich sehen, bringt zum Beispiel eine Weintraube mit, die 2 Leute auf den Stock gerade tragen konnten. Unglaublich. Ne? Letzte Woche auch gerade Weintrauben gegessen, so ein kleines Früchtchen und die haben da eine Riebe gehabt, die konnten sie mit 2 Leute, 2 Männer, konnten das Ding kaum tragen. Kommt man sich so ein bisschen vor, als ich zum Beispiel in Griechenland war und dort einen Apfel auf dem Markt gekauft habe, wo ich dachte, das Ding ist doch eine Wassermelone oder was. Oder als ich mal eine Zitrone sah und dachte, das ist doch eine Ananas. Riesengroß, so ungefähr muss das sein. Aber es waren, glaube ich, noch ganz andere Dimensionen. Und das war ja nur ein Teil von dem, was da alles an wunderbaren Dingen in diesem Land war. Und Leute konnten sehen, es war ein fruchtbares Land, es war ein tolles Land. Wenn wir dort unsere Felder bebauen würden, wenn wir dort unsere Häuser bauen, wir haben Platz, wenn wir uns ausbreiten, das ist ja fantastisch hier. Aber dann sahen sie eben auch die andere Seite, sie sahen dort Völker. Zum Teil schreckliche Völker mit schrecklichen Religionen, die da ihre Kinder zum Beispiel durchs Feuer gehen lassen, Menschenopfer haben, unglaublich, völlig gottlos, von Gott entfernt und ja, eben auch überhaupt nicht freundlich gesinnt, sondern die natürlich auch die Israeliten am liebsten aus dem Land wieder jagen würden. Das sahen sie auch. Und so kehrten sie also zurück zu Mose und berichteten. Und wir schauen da mal hinein, also im 4. Mose 13, die Verse 1 bis 3, habe ich immer so einige Verse rausgenommen und lese sie mit euch nach einer neueren Bibelübersetzung. Aber wie gesagt, ich möchte euch ermutigen, ja, wenn ihr sagt, ja, das spricht mich an, irgendwo kann ich da manches wirklich für mich rausziehen, auch meiner jetzigen Situation, nehmt ihr wirklich mal die Zeit und lest das auch mal so durch, dieses 4. Buch Mose, und schau da hinein. Bitte Gott wirklich auch zu dir zu sprechen. Also 4. Mose, Kapitel 13, 1 bis 3, da heißt es, 12 Männer erkunden Kanaan. Der Herr sprach zu Mose, schickt Männer aus, die Kanaan erkunden sollen, das Land, das ich den Israeliten geben will. Aus jedem Stamm sollst du einen der führenden Männer auswählen. Wie der Herr ihm befohlen hatte, schickte Mose 12 Männer aus der Wüste Paran los. Jeder von ihnen hatte eine führende Stellung in seinem Stamm inne. Also es waren wirklich Leute, die ja irgendwo bewährt waren. Es waren Leiter. Und dann geht es eben weiter, dass dieses Volk Israel berichtet und diese Kundschafter erzählen. Und erst einmal berichten diese 10, außer Kaleb und Josua, und sie sagen, ja stimmt, ihr seht ja hier diese riesige Rebe, was wir hier mitgebracht haben und was das hier alles ist. Und es ist wirklich ein tolles Land und wir lechzen danach wirklich, nach dieser Wüstenzeit da hineinzukommen. Und Gott hat das wirklich alles so vorbereitet, wie er zugesagt hat. Aber, es gibt dort feindliche Völker, ganz viele und die sind wie Riesen. Und sie haben sogar, heißt es, absichtlich übertrieben bei ihrer Beschreibung. und sie werden uns aus diesem Land jagen, sie werden uns besiegen. Es wird kein Vergleich zu dem sein, was da in Ägypten war. Dort waren wir gefangen, wir waren unterdrückt, wir waren versklavt, aber wir waren in Sicherheit. Aber dort werden wir umkommen. Und wir verstehen gar nicht, Klammer auf, steht da nicht, aber füge ich mal hinzu, wir verstehen gar nicht, wie Gott uns jetzt da hineinführen konnte. Und dann heißt es hier weiter, 4. Mose 13, 30, dass eben Kaleb und Josua eine andere Sicht der Dinge hatten. Und sie sagten, sie ermutigten die Israeliten, die sich sogar gegen Mose stellten und sie sagen, lasst uns sofort aufbrechen und das Land einnehmen, denn wir können es ganz bestimmt erobern, rief er. Aber die anderen Spione wandten ein, wir können nicht gegen sie in den Kampf ziehen, denn sie sind stärker als wir. Und sie stellten den Israeliten das Land, das sie erkundigt hatten, negativ dar. Das Land, durch das wir gezogen sind, um es zu erkunden, verschlingt seine Bewohner. Die Menschen, die wir dort gesehen haben, sind sehr groß. Sogar die Riesen, die Anakiter, haben wir gesehen. Wir kamen uns neben ihnen wie Heuschrecken vor und das waren wir in ihren Augen vermutlich auch. Sie haben vergessen, dass Gott eben sagte, ich sorge dafür, dass ihr in dieses Land hineinkommt. Ich werde euch ans Ziel bringen. Ich habe euch aus Ägypten herausgeholt. Als die Ägypter hinter euch herjagten, um euch zurückzuholen oder sogar umzubringen, habe ich das Rote Meer vor euch geteilt, habe euch hindurchgeführt und ich habe euch all die Jahre sicher durch die Wüste geführt. Als ihr sagtet, wir haben nichts zu essen, kam das Manna vom Himmel. Als ihr sagtet, wir haben nichts zu trinken, geschah es wie durch, es war ein Wunder, nicht wie durch ein oder so ein Wunder, dass Mose mit einem Stab gegen den Felsen schlug und es kam Wasser aus dem Felsen. Als sie kämpfen mussten, hat Gott sie bewahrt und beschützt. Gott hat sie hindurchgebracht und er hat ihnen dort in der Wüste seine Pläne offenbart, seine Gebote gegeben und gezeigt, ihr sollt mein Volk sein. Ich möchte eng an euch gebunden sein. Ich möchte ganz persönlich ein Gott für euch sein. Nicht wie in Ägypten, dass man irgendwelche Götter hat, die man sich da aussuchen kann und vor denen man Angst haben musste und wusste nicht, was wollen diese Götter mit uns anstellen, sondern ich bin ein Gott, der ein liebevoller, übernatürlicher Vater für euch ist. Ich will euch versorgen. Ich möchte euch beschützen. Ich möchte euch bewahren. Aber ich möchte, dass ihr mir gehorcht und dass ihr bei mir bleibt, denn dann werdet ihr versorgt, beschützt sein und werdet in meinem Bereich meiner Hilfe, meines Versorgens sein. Aber es ist wichtig, dass ihr mir vertraut und dass ihr an mich glaubt, dass ihr keine anderen Götter habt, dass ihr keine anderen Auswege sucht, sondern dass ihr in meinem Geboten bleibt. Dann werdet ihr das Ziel erreichen. Und irgendwie hatten diese 10 Kundschafter, die ja sogar das Negative übertrieben, man kann das gar nicht verstehen, warum? Was war der Grund, was war die Motivation? Sie hätten ja auch ganz sachlich sein können, also 50-50, es gibt dort wirklich tolle Dinge, die Gott uns versprochen hat, es gibt aber auch viele Dinge, vor denen wir uns erschrecken können. Also, naja, was machen wir denn jetzt? Sie hätten ja auch zurückschauen können, positiv gesehen sagen können, Gott hat so viele Wunder gewirkt und hat uns bisher bewahrt. Er wird uns auch in dieses Land hineinbringen. Der Gott, der uns vor den Ägyptern bewahrt hat, wird uns auch vor diesen anderen Völkern bewahren. Und er hat uns dieses Land zugesprochen. Hätten sie doch alles sagen können. Warum denn nicht? Und ich verstehe es manchmal an mir selbst nicht, an uns Menschen nicht, warum wir angesichts sogar einer ganz normalen 50-50-Situation, einer sachlichen Situation, wo wir sagen können, für und wieder, es kann schief gehen, es kann gut gehen, dass wir meistens eben dann auf der negativen Seite landen. So wie das Volk Israel, das immer wieder gegen Mose murrte und sagte, wären wir doch in Ägypten geblieben. Warum hören wir denn auf dich? Und haben überhaupt nicht verstanden und begriffen, was Gott alles durch diesen Mose gegeben hatte und offenbart hatte und dass hier wirklich ein Mann war, der mit seinem Ohr am Herzen Gottes war. Aber Josua und Kaleb, sie waren aus einem anderen Holz geschnitzt. Sie haben gesagt, ja natürlich, wir waren ja auch da, wir haben doch auch die Dinge gesehen, diese Übermacht dort, die uns erwartet. Aber, und so heißt es ja bei Luther, wir werden die Riesen fressen wie Brot. Wir wissen, der Gott, der uns bisher geführt hat, der wird uns in dieses Land hineinbringen. Wir sind doch jetzt am Ziel, wir sind doch jetzt an dem, was Gott uns zugedacht hat. Und alles ist so, genau so, wie Gott es uns gesagt hat und beschrieben hat. Und wir sind bisher im Glauben gegangen und wir werden weiter im Glauben gehen und wir werden unser Ziel erreichen. Und es war dramatisch, wie es dann eben weiterging. Wir lesen dann in Kapitel 14, die Verse 6 bis 10, da heißt es, zwei der Spione eben, also Josua und Kaleb, sie zerrissen ihre Kleider und sagten zu den Israeliten, das Land, das wir durchwandert und ausgekundschaft haben, ist sehr gut. Und wenn der Herr uns gut gesinnt ist, wird er uns in dieses Land bringen und es uns geben. Es ist ein Land, in dem Milch und Honig überfließen. Aber lehnt euch nicht gegen den Herrn auf. Lehnt euch nicht gegen den Herrn auf und habt keine Angst vor den Bewohnern des Landes. Sie werden eine leichte Beute für uns sein. Sie haben keinen Schutz, aber mit uns ist der Herr. Habt also keine Angst vor ihnen. Und was war die Reaktion vom Volk Israel? Ja, stimmt. Die ganze Gemeinschaft wollte Josua und Kaleb steinigen. Und dann heißt es weiter, der Herr sprach zu Mose und Aaron, wie lange soll mir dieses böse Volk noch Vorwürfe machen? Ich habe ihre Klagen gehört. Richte ihnen Folgendes aus, so wahr ich lebe, werde ich euch genau das antun, mit dem ihr mir in den Ohren gelegen habt, spricht der Herr. Ihr alle sollt hier in der Wüste sterben, weil ihr euch gegen mich aufgelehnt habt, soll keiner von euch, der 20 Jahre oder älter ist und gemustert wurde, seinen Fuß in das Land setzen, das ich euch mit einem Eid zugesagt habe. Nur Kaleb und Josua sollen davon ausgenommen sein. Und das ist eben die andere Situation, dass der Unglaube in der Wüste stirbt. Denn war ja irgendetwas gelogen, war irgendetwas Einbildung an dem, was Gott dem Volk Israel zugedacht hatte, alles war ja genau so. Und Josua und Kaleb, das ist eigentlich unglaublich, eine ganze Generation später erst, ist ja das Volk Israel in das Land, in das verheißene Land eingezogen, das Land Kanaan. 40 Jahre mussten sie dort in der Wüste eine Ehrenrunde drehen und diese Generation, die sich gegen Gott auflehnte, die nicht im Glauben ging, musste in der Wüste sterben und kam nicht ans Ziel an, kam nicht in das Land hinein, das Ziel hinein. Und Josua und Kaleb, sie kamen dort hinein. Josua, das ist ganz spannend, wenn man dann weiterliest, zum Beispiel auch im Buch Josua, fünf Bücher Mose und dann das Buch Josua, wenn man dann liest, wie Josua dort hineinging mit dem Volk Israel. Mose war gar nicht mehr dabei. Gott nahm Mose vorher weg. Er sagte, du wirst nicht in dieses Land hineinkommen, aber Josua, dein Nachfolger, ein Mann des Glaubens, er wird dort hineinkommen. Spannend zu lesen, wie es dann weitergeht. Und wie sie wirklich um ihr Leben kämpfen müssen, wie sie durch viele Herausforderungen durchgehen, aber wie sie dieses Land einnehmen und erobern. Und Kaleb, ein Wort für unsere lieben Senioren, Kaleb mit 85 Jahren sagt dann zu Josua, okay, wir haben dieses Land schon ganz gut eingenommen, da oben ist ein toller Berg, da ist eine richtig tolle Landschaft, da stelle ich ein tolles Häusle auf, bitte gib mir und meiner Family dieses Land und ich werde das erobern. Mit 85. Gott hat diese zwei nicht nur ans Ziel gebracht, er hat nicht nur ihren Glauben belohnt, sondern er hat ihnen wirklich auch die Kraft und die Power gegeben, die sie brauchten. Finde ich auch ein erstaunlicher Nebenaspekt. Die zwei mussten ja mit den anderen, den Ungläubigen, die ganze Zeit mit durch die Wüste latschen. Ja? Waren ja mit betroffen. Aber Gott führte sie ans Ziel und er gebrauchte sie maßgeblich darin, dieses Ziel zu erreichen. Einfach stark. Ihr Glaube bewährte sich und mit ihrem Glauben kam sie ans Ziel, aber der Unglaube stirbt in der Wüste. Und das rüttelt uns auf und es zeigt uns, es gibt ein zu spät. Es gibt auch einen Punkt, wo einfach der Zug abgefahren ist. Und wir sind herausgefordert, diese Entscheidung zu treffen, zu sagen, Gott, ich möchte dir vertrauen, ich will an dich glauben, ich bin ja nicht blind. Ich sehe die Gefahren, die da sind. Ich sehe die Herausforderung. Ich sehe, wie lange ich schon für die eine Sache bete und anscheinend passiert hier nichts. Vor einem halben Jahr habe ich darüber gesprochen. Gott kommt aber nie zu spät. Er kommt zu seiner Zeit, auf seine Weise. Aber Josua und Kaleb, viele, viele Jahre später, viele Ehrenrunden in der Wüste später, kamen sie ans Ziel an. Und das ist das Entscheidende. Und der dritte wichtige Aspekt ist, dass wir immer wieder aufpassen müssen, darauf achten müssen, dass wir nicht dem Mainstream folgen. Das ist ja so einfach, es ist so leicht, oder? Nicht gegen den Strom zu schwimmen. Du meine Güte, auf meiner Arbeitsstelle, da machen die alle das ja gar nicht so korrekt. Die drehen da ja eigentlich Dinger. Der Chef weiß das auch irgendwo. Soll ich mich da jetzt wirklich anders verhalten? Müsste ich ja eigentlich, oder? Kennt ihr solche Situationen? Ach, da mit der Steuer, da drehen doch alle so ihre Dinger. Finanzamt hat doch genug, hat doch wieder ein paar Milliarden mehr eingenommen als geplant. Geht's doch gut dem Schäuble, also kommt's auf die paar Euro nicht an. Wie schnell ist man in der Gefahr, dass man sagt, okay, ich schwimme mit dem Strom und gehe nicht mit dem Mainstream. Ist nicht einfach. Und doch müssen wir es immer wieder, müssen wir diese Entscheidung treffen und an diesen Punkt der Entscheidung kommen, dass wir sagen, ich schaue nicht auf die Umstände, auf die Situation, wie sie eben auch ist, dass ich da so lange schon für etwas bete und es passiert scheinbar nichts. Dass wir so lange uns die Finger heiß beten um bestimmte Bereiche in der Gemeinde und anscheinend bewegt sich da nichts, sodass wir denken, Gott ist irgendwie an uns vorbeigegangen, sondern ich möchte anders denken. Ich möchte mit einem Herzen, einer Haltung des Glaubens denken und ich entscheide mich dazu, Gott zu vertrauen, seinem Wort zu vertrauen. Und ich mache mir Gedanken und ich kann da einen Zettel nehmen, einen Stift zur Hand und ich kann den Heiligen Geist ganz konkret und bewusst darum bitten, sagen, zeig mir doch bitte jetzt, zeig mir doch einmal auf, was du in mein Leben hineingesprochen hast und wo du mir Zusagen gegeben hast. Zusagen, bestimmte Aussagen über mein Leben, über meine Zukunft, die Ziele, die ich erreichen sollte, persönlich, in der Gemeinde, mit der Familie, mit einem bestimmten Arbeitsbereich, mit einem bestimmten Projekt. Ja. Zeig mir das auf und zeig mir auch, wo ich in Gefahr bin, diesen Ort oder diese Richtung zu verlassen. Wo ich in der Gefahr bin, nicht mehr in deinen Gedanken, Gott, und mit Gedanken des Glaubens zu denken und die Sache zu beurteilen, sondern absolut mich im natürlichen Bereich bewege und nur noch wirklich die Umstände anschaue. Und lass mich an den Punkt zurückkommen, wo du zu mir gesprochen hast und gesagt hast, ja, ich werde dich an dieses Ziel führen, ich werde dein Gebet erhören, habe dir eine bestimmte Berufung gegeben, ich möchte dich heilen, ich möchte ein Wunder in deinem Leben tun, ich möchte dich gebrauchen, aber nicht du wirst an diesen Punkt kommen, nicht du wirst dieses Ziel erreichen mit deiner eigenen Kraft, sondern ich werde das übernatürlich tun, werde ein Wunder wirken. Und dann treff eine Entscheidung ganz neu und sag, ja Gott, ich möchte dir ganz neu vertrauen. Ich möchte nicht wie diese 10 Kundschafter sein und sogar das Negative noch irgendwo aufbauschen, wie das Volk Israel da murren und nur auf die Umstände sehen und alles in Frage stellen, sondern ich möchte wie ein Josua, wie ein Kaleb sein und ich möchte mich entscheiden, ich entscheide mich dazu, Gott, dir zu vertrauen, dass du mich durch ein Wunder an dieses Ziel führen wirst und dass ich mein Wunder empfangen werde. Denn wenn ich ehrlich und aufrichtig bin, und wenn ich zurückschaue und mich frage, hat Gott da wirklich zu mir gesprochen, dann muss ich einfach sagen, ja, Gott hat zu mir gesprochen. Der Heilige Geist hat das in meinem Leben bewegt. Und ich hole das neu heraus, ich entscheide mich ganz neu dazu, dem zu vertrauen. Und diese Entscheidung, die muss ich eigentlich tagtäglich treffen, oder? Wir wissen doch alle um diese Glaubenskämpfe, um diese Herausforderungen, wir mittendrin stehen in den Herausforderungen und sagen, ja, aber vielleicht hat Gott mich ja wirklich vergessen oder vielleicht glaube ich ja nicht genug. Und was wir da alles für komische Gedanken und Ideen haben. Und wir sind jeden Tag, glaube ich, jeden Tag kommen wir in dieser Gefahr, wieder mit dem Strom zu schwimmen, des Negativdenkens, des sollte Gott wirklich gesagt haben. Und der Heilige Geist möchte uns aufrütteln und er möchte uns an den Punkt führen, dass wir sogar sagen können, ne, wie es hier heißt, na, ist hier irgendwie gar nicht drin in der Präsentation. Ne? Das Männle, wir werden die Riesen, da ist er, genau. Wir werden die Riesen fressen wie Brot. Das war ja nicht irgendwo so ein Spruch, so ein Schnack. von dem Josua und dem Kaleb, sondern die waren zutiefst berührt und überzeugt davon, dass Gott ihnen wirklich da durchhelfen würde, denn sie haben es ja erlebt. Als sie dort durchs Rote Meer gingen und sich auf einmal teilte, und man muss sich das einmal vorstellen, man wäre dabei gewesen, ja, da türmt sich dieses Meer auf der einen Seite wie eine Wand, auf der anderen Seite fließt es weg und man denkt jeden Moment, wenn man da durchgeht, was ist, wenn das alles wieder zurückschwappt, oder? Hätten wir doch bestimmt auch gedacht. Aber sie sind trockenen Fußes dahin durch und haben viele andere Wunder erlebt. Und das haben sie verinnerlicht. Das haben sie verinnerlicht. Geben wir auch Gott die Chance, Möglichkeit, auch sein Wort wirklich zu verinnerlichen. Und unser Leben, dieser Gedanke eben auch zum Schluss, der wirklich immer wieder zutrifft, unser Leben ist einfach immer wieder voller Herausforderungen. Als junger Christ habe ich das irgendwo auch verstanden, als Paulus sagte, geduldig in, wie heißt das, in Trübsal, so typisch Lutherdeutsch, also wo ich so dachte, wie soll das denn gehen? Wie soll das denn gehen? Alle haben zu mir gesagt, wenn du an Jesus glaubst, wenn du ihm folgst, dann werden sich deine Probleme lösen. Und jetzt habe ich erst recht manche Probleme. Und die kommen da und es kommen gewaltige Probleme. Und ich habe selber darunter gelitten, wenn ich so diese Diagrammkurve meines Glaubenslebens angeguckt habe und gesagt, entweder warst du himmelhoch jauchzend da oben und sagst, yes, was kostet die Welt mit Jesus da durch? Und dann warst du wieder tief im Keller und sagst, Jesus, wo bist du, was ist los? Nur irgendwann habe ich dann verstanden, ja, es funktioniert wirklich. Man kann in der Krise sein, in der Herausforderung und doch innerlich cool, innerlich ruhig und gelassen und merkt, ich bin von Gott getragen. Und ich glaube, dass wir auch an diesem Punkt irgendwann kommen müssen und sagen, ja, natürlich sehe ich die Umstände und ich habe das Gefühl, Gott kommt zu spät oder warum erhört er nicht mein Gebet? Aber innerlich weiß ich, Gott wird es hören, er bringt mich da raus. Und genauso habe ich mir irgendwann auch abgeschminkt, dass ja, es kommt jetzt so eine Krisenzeit und dann fliegen so die Fetzen, so ne, wie der Rasenmähermann damit, da kommt der Tornado und man denkt, es geht drunter und drüber. Wie gut, ich bin jetzt rausgekommen, alles wird gut. Sondern ich glaube, je ernster wir Jesus nehmen und je ernster wir diese Entscheidung treffen, sagen, Jesus, ich will dich wirklich beim Wort nehmen, ich will dir vertrauen, werden auch so richtig die Fetzen fliegen. Und es wird immer wieder Herausforderungen geben. Ich hatte so eine Situation am Anfang des Jahres, sogar noch, wie ich das geahnt hätte, ne? Ich stehe hier noch und predige und sage, Jesus kommt nie zu spät. Ich habe schon geahnt. Ich wusste, eine Mutter ist so weit, sie kann zu Hause alleine nicht mehr wohnen, sie kommt ins Pflegeheim. Und ich wusste, Martin, du wirst wahrscheinlich der Einzige sein, der sich jetzt um diese ganzen Sachen kümmern muss. Du hast eigentlich gar nicht die Kraft und die Zeit, du hast eine Familie zu versorgen und zu unterstützen. Und ich sah eine richtige Lawine auf mich zurollen. Kennt ihr dieses Gefühl? Und ich muss sagen, heute, ein halbes Jahr später haben sich so viele Dinge so super aufgelöst, aber zwischendurch habe ich echt gesagt, ich schaff's nicht mehr, ich pack's nicht mehr, Hilfe, Herr, wo bist du, hilf mir. Wenn du mir da nicht durchhilfst, dann schaffe ich's nicht. Und ich kann einmal mehr wirklich aus meinem eigenen Leben bestätigen, heute, jetzt hier im Juli 2017, super, wie Jesus mich da durchgebracht hat. Finde mich gerade im Urlaub, kann so entspannen und zurückschauen und sagen, du hast mich wirklich da durch dieses Meer hindurchgeführt und du hast mir echt geholfen. Und es ist wirklich wahr. Aber ich hatte in all dem immer wieder diese Entscheidung getroffen und gesagt, Jesus, ich vertraue dir. Ich weiß nicht, wie das gehen soll. Ich weiß nicht, wie ich das lösen soll. Es ist für mich eigentlich alles viel zu viel. Aber ich vertraue dir, dass du mich da durchbringst und dass du mich gut da durchbringst und dass wir das Ganze schaffen. Dass wir die beste, optimale Lösung für meine Mutter finden. Und im Nachhinein sagen, Gott, das hast du alles wirklich super hingekriegt. Du bist wieder überhaupt nicht zu spät gekommen und hast das wunderbar gelöst. Das einfach auch mal so als ein Danke, eine Ermutigung. Aber ich habe vorhin auch so gedacht, wenn so viele Situationen kommen, wo wir Danke sagen, es zeigt auch, wie oft Herausforderungen in unserem Leben sind. Aber ich möchte dich ermutigen, nicht weiter in der Wüste zu kreisen, sondern die Entscheidung zu treffen, Jesus, ich will bereit sein. Jetzt für deine Heilung, jetzt für dein Wunder, jetzt dieses neue Land zu beschreiten, dass wir neu und weiter im Sozialweg durchstarten, in der Gemeinde. Ja. Lasst uns diese Entscheidung treffen, in den Herausforderungen unserer Gemeinde und auch in den persönlichen Herausforderungen. Amen. Lasst uns gemeinsam aufstehen, wer kann und möchte. Und wenn du möchtest, kling dich einfach in dieses Gebet ein, dass wir unserem Herrn eine Antwort geben und ihm wirklich zusagen wollen, einmal mehr, dass sie ihm wirklich vertrauen. Jesus, ich möchte dir danken für dein Wort in der Bibel. Herr, wo wir so vieles eins zu eins in unserem Leben gleichsetzen können und wo wir ermutigt sind, aber auch herausgefordert sind, aber wissen, wenn wir Glaubensschritte gehen, werden wir die Wunder erleben, werden wir deine Fürsorge und deine Hilfe erfahren, Jesus. Werden wir erfahren, dass du uns eben nicht im Stich lässt, sondern dass du bei uns bist, dass du uns trägst und dass du uns bei der Hand nimmst. Und Jesus, wir bitten das ganz konkret für die Wunder, die wir brauchen. Jeder Einzelne von uns braucht so oft deine Hilfe, ja sogar Wunder, übernatürliches Eingreifen in unseren Herausforderungen. Auch andere, die heute Morgen nicht hier sind, die vielleicht auch durch schwere Zeiten gehen persönlich. Du siehst es aber auch in Arbeitsbereichen und du siehst es auch für die Perspektive der Zukunft dieser Gemeinde mit dem Sozialwerk. In all dem gewaltige Herausforderungen. Aber wir wollen nicht darauf schauen, Jesus, sondern wir wollen auf dich schauen. Wir wollen dir bewusst Danke sagen, dass du uns erlöst und dass du uns errettet hast, Jesus. Wir wollen dir bewusst Danke sagen für Situationen, wo wir deine Hilfe so stark erfahren haben. Manches davon haben wir sogar vergessen. Erinnere uns bitte durch den Heiligen Geist wieder ganz neu daran. Und wir wollen dir danken, wo du auch hier diese Gemeinde geführt hast, gebaut hast und einfach so toll begleitet und versorgt hast. Und es macht uns Mut für die Zukunft und soll uns herausfordern. Kommen da Herausforderungen, wie sie kommen? Wir wissen gar nicht, was uns alles noch erwartet. Aber ich bitte dich, dass du Frauen und Männer immer wieder mitten dieser Gemeinde aufstehen lässt, die wirklich Glaubensschritte gehen und sich gebrauchen lassen. Hab einfach herzlich Dank, Jesus, dass du uns vorangehst. Und wir sind gespannt, wirklich gespannt auf die nächsten Wunder, die du tust. Amen. Amen. Ja, und in dieser Erwartung segne euch Gott. Wer auch sagt natürlich, ja, hört sich alles gut an, ich brauche hier aber besonders Gebet, ich brauche Unterstützung, ist Möglichkeit, nach dem Gottesdienst selbstverständlich hier auch mit sich beten zu lassen. Gott segne euch dazu.
Ja, wir haben hier vorne die Gebetszone, sag mal Martin, wenn ich dich bitten darf, und auch die Beter, könnt ihr schon mal nach vorne kommen, wir singen noch ein, zwei Lieder, was ihr auf dem Herzen habt. Und wichtig ist, also da, wo du auch noch Hilfe brauchst, Unterstützung, komm einfach nach vorne hier, direkt zum Kreuz, wollen wir echt beten für dich und dich ermutigen, dass du da durchkommst. Und das Zweite ist, wenn auch bei diesem Lied noch einen Klingelbeutel rumgehen lassen. Wenn du das auf dem Herzen hast, dann tu was rein. Einen fröhlichen Geber hat Gott lieb. In diesem Sinne, und könntest du dann vielleicht zum Schluss den Gottesdienst abschließen? Danke.
Wunderbar, an diesem Tag zu sein. Es ist ein Privileg, das ist nichts als klein. Es ist nicht wunderbar, an diesem Tag zu sein. Es ist ein Privileg, das ist nichts als klein. Wunderbar, an diesem Tag zu sein. Es ist ein Privileg, das ist nichts als klein. Es ist nicht wunderbar, an diesem Tag zu sein. Es ist ein Privileg, das ist nichts als klein. Denn der Herr tut heute noch Wunder, Stunde um Stunde, Tag für Tag. Noch Wunder, auch an dich, denn er tut heute noch Wunder, Stunde um Stunde, Tag für Tag tut er heute noch Wunder, Stunde um Stunde, Tag für Tag, Tag für Tag. Dein Leben hin, gibt er deinem Leben Sinn, macht dein Leben keinen Sinn, leg ihm dein Leben hin. Was wird dein Wunder sein, keins ist so groß, so klein. Lebe die Zeit mit Perspektive, Ewigkeit, denn der Herr tut heute noch
dir allein alle Ehre.
sich beugen vor dem Herrn, denn jede Macht der Welt ist dir unterstellt. Alle Ehre, Ehre gehört dir allein, gehört dir allein.
Die alle Ehre gehört, Herr, und dass du dich immer wieder so uns so präsentierst, einfach, Herr, dass wir das echt sagen können, Herr. Danke dir dafür, dass du ja, real bist, einfach, Herr, und wirklich da bist, einfach, Herr. Und ich bete einfach, Herr, dass du uns bewahrst diese Woche, Gott, dass du so eine Woche schenkst, einfach, Herr, in der Gegenwart deines Heiligen Geistes, Herr, dass du uns eine Woche schenkst, Herr, wo wir dich echt ja, ganz besonders stark erleben, einfach, Herr, wo wir dir vertrauen, einfach, Herr, wo Situationen kommen, einfach, Herr, die, ja, die uns nicht erschüttern, einfach, Herr, sondern die uns stark machen, Gott. Bitte einfach, Herr, dass du ja wirklich uns besonders segnest, Herr. Amen.
Jeder ist natürlich noch herzlich eingeladen. Drüben gibt es Kaffee und Kekse, ja, leckere Cuxhavener Kekse und Cuxhavener Kaffee.